Die Antwort, die besser klingen würde, wäre jetzt zu sagen, ja, natürlich habe ich das manifestiert und ich habe mir das genau vorgestellt und jetzt habe ich es geschafft und ich weiß, wie es funktioniert.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Wandel geht immer mit Schmerzen einher. Doch wie können wir aus Krisen Kraft schöpfen und unsere eigene Bestimmung finden? Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger. Ich bin die Chefredakteurin von Woman Balance und spreche heute mit Bestseller-Autor und Life-Coach Lars Ament über die Licht- und Schattenseiten des Lebens und wie wir auch in schweren Zeiten ein Zuhause in uns selbst finden können. Es ist ein wunderschöner Morgen in Tirol und ich sage wie immer Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zu einer ganz besonderen Podcast-Episode. Ich bin nämlich gerade beim Festival der Lebensfreude, einem sehr inspirierenden Event für Körper, Geist und Seele, das vom berühmten Biohotel Stanglwirt bei Kitzbühel jeden Sommer veranstaltet wird. Ja, und wer es heuer nicht hierher geschafft hat, ich kann euch nur empfehlen, am besten gleich Tickets für 2026 reservieren. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und mir gegenüber sitzt nun der Mann, für den sich die Anreise aus Wien hoffentlich gelohnt hat, aber da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Lars Ament, mehrfacher Bestsellerautor, Mentor, Speaker, Podcaster und Life-Coach. Lieber Lars, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns hier sehen.
Danke für die Einladung. Ich bin jetzt schon ganz beseelt von der Atmosphäre hier und freue mich auf deine Fragen.
Ja, du wolltest sie nicht vorher wissen. Nein. Die meisten meiner Podcast-Gäste sagen, ach, sag mir doch so im Vorfeld ein bisschen, was mich erwartet. Du nicht.
Nee, ich habe da Spaß dran, mich immer im Moment drauf einzulassen, was so passiert. Mache ich bei meinen Vorträgen auch so, dass ich mich selten akribisch vorbereite, sondern ich gehe auf die Bühne und schau mal, wie die Menschen so sind, wie die Energie im Raum ist und dann lasse ich mich darauf ein und dementsprechend erzähle ich dann immer unterschiedliche Geschichten, je nachdem, was ich glaube, was gerade am besten passt.
Das ist schön, wenn man das kann. Ich kann das nicht. Ich bin so der totale Vorbereiter, ja. Der Kontrollfreak, weißt du?
Ja, das kann ich auch verstehen. Es hat beides Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, wenn man alles sehr akribisch vorbereitet, dann ist der Raum für Fehler relativ gering, weil ja, man weiß ja schon ziemlich genau, was passieren wird. Wenn man das weglässt und einfach so ein bisschen Vertrauen hat, dass das Richtige schon passiert, dann vertraust du zwar, aber dadurch, dass du ja keinen Plan hast, kann alles passieren und dementsprechend auch sehr viel schief gehen. Aber ich finde das schön. Ich finde das so eine schöne Art zu leben. Zu sagen, ich guck einfach mal, ich gehe durch die Tür durch und mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Ich muss es gar nicht wissen.
Na, dann schauen wir mal, wohin uns das jetzt bringt. Ich habe sehr schmunzeln müssen, weil man kennt dich von deinen Fotos immer mit Haube und Sneakers. Und wie ich gestern hier im Stanglwirt eingecheckt bin, bist du mir mehr oder weniger gleich, bin ich gleich in dich hineingerannt und hattest als Alternative, weil es gerade so schöner heißer Sommertag war und ist, ein Kapperl und ich glaube Flipflops. Das ist dann sozusagen die Variante deines Markenzeichens. Aber ist es sowas wie dein Markenzeichen, die Haube und die Sneakers?
Also die Haube ist es auf jeden Fall ein Markenzeichen geworden, ungewollt. Eine Freundin von mir, die hat mal zu mir gesagt, ja, du hast immer so komische Klamotten an, ich muss dich mal ein bisschen ausstatten. Und dann hat sie mir so ein paar Sachen gegeben zum Anziehen und da war eben durch Zufall auch im Winter diese gelbe Mütze dabei. Und die hat mir so ganz gut gefallen und dann zufälligerweise haben wir dann Pressefotos gemacht. Und auf all diesen Pressefotos war ich mit der gelben Mütze drauf.
Ja, du hast sie auch jetzt mit Silicon.
Ich habe sie auch jetzt, genau.
Und in einem gefühlt, weiß ich nicht, wie viel Grad hat es hier? 40 Grad warmen Raum, ja.
Ja, und dann hat sich das so ergeben einfach, dass ich dann auch dann sofort erkannt werde, wenn ich diese gelbe Mütze aufhabe irgendwo und die Leute mich darauf angesprochen haben, wenn ich sie mal nicht trage, ja, wo ist denn deine gelbe Mütze? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die Leute sich freuen, wenn ich diese Mütze aufhabe und mir es gefällt, dann lassen wir es dabei. Deswegen gibt's mich jetzt überall auf der Bühne und sonst wo mit gelber Mütze.
Und Sneakers.
Und Sneakers, genau.
Lars, deine Biografie ist wahnsinnig spannend. Also man könnte ja allein über dein wirklich unglaublich facettenreiches Leben, du bist jetzt 47, wenn ich richtig recherchiert habe, über das könnte man stundenlang sprechen. Und das tue ich mir, deshalb tue ich mir auch ein bisschen schwer, dich in wenigen Worten vorzustellen. Ich weiß nur, dass du den Begriff Life Coach eigentlich gar nicht so gerne magst. Warum nicht?
Das liegt einfach daran, dass dieser Begriff so inflationär verwendet wird. Gefühlt ist ja bei einem Blick auf Instagram jeder Zweite ein Life-Coach. Und das hat für mich mittlerweile auch eher einen negativen Charakter, dieses Wort. Also ich verbinde damit weniger etwas Positives, obwohl das, was Life-Coaches machen, sehr positiv ist. Aber dadurch, dass ja so die Tonalität, wenn man sagt, ja, ich bin Life-Coach, aha, schon wieder eine.
Das Positive ist, immer Life-Coaches begleiten Menschen auf ihrer Reise, sind da sehr wertvolle Unterstützer. Aber was stört dich daran? Das Negative ist, dass es keine Ausbildung gibt oder keine Qualifikation?
Naja, es gibt in diesem ganzen Bereich schon auch sehr viele schwarze Schafe, die einfach die Not der Menschen ausnutzen und dann sehr viel Geld verlangen und die dann einfach abzocken.
Ja, das stimmt.
Und dieser ganze Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, auch in Teilen der Spiritualität und eben auch in der Coaching-Szene, bin ich sehr, sehr kritisch. Also ich finde sehr viele Dinge überhaupt nicht gut. Deswegen betrachte ich mich auch nicht wirklich als Teil der Szene, obwohl ich ein Teil der Szene bin, durch die Bücher, die ich schreibe, durch meinen Podcast und so weiter. Aber für mich ist es eher so, ich tauche da immer wieder ein, beobachte und dann verschwinde ich wieder.
Wie ist das? Weil das interessiert mich schon. Kann man bei dir überhaupt Sessions buchen als Privatperson? Machst du sowas, dass du wirklich Menschen quasi one-to-one berätst?
Also ich habe keinen Online-Kurs. Das ist vielleicht schon mal ein großer Unterschied zwischen mir und ganz, ganz vielen. Und ich mache hin und wieder 1:1 Coachings, aber ganz selten. Früher habe ich es ein bisschen häufiger gemacht. Mittlerweile fehlt mir einfach die Zeit dafür.
Aber du würdest sicher sehr viele Anfragen kriegen, kann ich
mir bekomme sehr viele Anfragen und ich muss da leider immer absagen, weil ich sage, ich würde gerne, aber ich bin auch noch Familienvater. Ich schreibe jedes Jahr ein Buch. Ich mache so viel. Hör dir einfach meine Podcasts an. Da gebe ich schon so viel weiter. Es kostet gar nichts. Oder kauf dir ein Buch von mir, das kostet dann vielleicht 20 Euro und da bekommst du schon sehr viel mit. Und ja, diese 1:1 Coachings, ich wünschte, der Tag hätte mehr Stunden.
Oh ja, aber das wünscht sich, glaube ich.
Habe ich dann meine dreijährige Tochter, die will mich auch ein bisschen sehen und meine Frau will mich sehen. Und dann muss man immer so ein bisschen gucken, okay, wie verbringe ich eigentlich mein Leben? Also so, wie investiere ich in meine Zeit?
Ja, und ich glaube, du hast etwas Wesentliches angesprochen. Ich glaube, wenn man deine Bücher liest oder eben deinen Podcast hört, dann kann man sich davon schon so viel mitnehmen. Ich hoffe ja auch aus unserem Gespräch jetzt, dass sich da die Hörerinnen ganz viel mitnehmen können. Ich versuche jetzt aber trotzdem nochmal deine außergewöhnliche Biografie ganz kurz wiederzugeben. Du bist 1978 in Gießen geboren, als jüngerer Bruder von Zeit, Chefredakteur Christoph Arment, finde ich nämlich auch sehr spannend. Dann bist du mit 18 Jahren nach London gegangen und hast dort in Plattenläden gejobbt, dann eine Stelle beim Radio angenommen und danach Karriere als Musikjournalist in Berlin gemacht. Du nix, also bis jetzt liege ich richtig. Dabei ist dir etwas sehr Außerordentliches gelungen. Du hast einen Spiegel-Bestseller über den damals berühmtesten deutschen Rapper Bushido geschrieben. Ich glaube, so 2009 war das. Der Roman wurde dann auch von Bernd Eichinger verfilmt. Ebenso verfilmt wurde dein autobiografischer Roman Dieses bescheuerte Herz 2013, der die Geschichte von dir und dem herzkranken Teenager Daniel Meyer erzählt. Der ist ja mittlerweile kein Teenager mehr, aber ich glaube, ihr seid immer noch sehr eng verbunden.
Ja.
Eine ganz wunderschöne, berührende Geschichte. Ja, und um es jetzt abzukürzen, du bist mittlerweile 14-facher Bestsellerautor und lebst mit deiner Partnerin Anahita. Spricht man sie so aus?
Anahita.
Anahita.
Ja, ist ein persischer Name.
Ja. Also und deiner eben dreijährigen Tochter, glaube ich, in der Nähe von Frankfurt.
Genau.
Genau, und jetzt sind wir hier im Stangl. Wirt, deine Tochter, du hast es erwähnt, deine Frau sind auch hier. Ich habe sie gestern auch gesehen, also das ist ja eine Familienidylle. Ich glaube, auch Schwägerin ist mit angereist. Und du hast ja auch besondere Verbindung hierher zum Stangl, Wirt. Was ich gesehen habe gestern in einer deiner Stories auf Instagram, du hast hier deine erste Lesung zu deinem neuen Buch gehalten. Mhm. Und man hat dir das angesehen, also da inmitten der Berge, und du hast nachher, das, glaube ich, das Wort auch benutzt. Du hast gesagt, ich bin beseelt, ich bin glücklich. Das war ein ganz wunderschönes Erlebnis. Jetzt, wenn man dich so beobachtet, du bist hier glücklich mit deiner Familie, sicher einem der schönsten Orte Österreichs. Hast du das irgendwie geahnt? Und worauf ich hinaus will, ist, glaubst du an die Kraft der Manifestation? Hast du dir das so gewünscht oder vorgestellt, das, wo du jetzt bist?
Um ehrlich zu sein, nein.
Oh.
Also die Antwort, die besser klingen würde, wäre jetzt zu sagen, ja, natürlich habe ich das manifestiert und ich habe mir das genau vorgestellt und jetzt habe ich es geschafft und ich weiß, wie es funktioniert. Aber bei mir war es anders. Bei mir war es eher so, ich habe einfach mich treiben lassen mein Leben lang und immer geguckt, was interessiert mich. Und wenn mich etwas interessiert hat, bin ich dahin gegangen und habe mich ein bisschen da aufgehalten, habe mich beschäftigt mit den Leuten. Und wenn ich gemerkt habe, ja, jetzt muss ich weiterziehen, habe ich das gemacht und bin wieder weitergezogen. Und ich hatte eigentlich nie einen großen Plan, was ich machen möchte im Leben. Ich wollte aber das Leben erleben.
Aber vielleicht ist das sogar eine Art von Manifestation.
Ja, weil ich habe ganz früh für mich entschieden, und da ist es vielleicht doch die Manifestation, ich möchte ein interessantes Leben führen. Und zwar für mich ganz persönlich interessant. Es muss für andere gar keinen Sinn ergeben, was ich mache. Ich wusste nur, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich war noch nie in meinem Leben fest angestellt. Das war mir immer wichtig, dass so mein höchster Wert ist, einfach die Freiheit, die Erfüllung im eigenen Leben zu suchen. Und da möchte ich mir nicht reinreden lassen. Mhm. Und deswegen habe ich auch so unterschiedliche Bücher geschrieben. Also von dem Rapper bis zum Rockstar. Ich habe 3 Bücher mit einem Arzt geschrieben. Dann meine eigenen Bücher. Ich habe Ratgeber geschrieben, Romane, Sachbücher. Also so querbeet, weil mich einfach so viel interessiert und das Leben hat so viel zu bieten. Ich habe 3 Kinderbücher geschrieben. Also, und wer weiß, vielleicht mache ich in 5 Jahren was ganz anderes. Deswegen sind wir doch hier. Das ist doch das Leben. Das Leben ist doch so vielfältig und es gibt so viel zu sehen. Es gibt so viele schöne Orte. Es gibt so viel zu entdecken, dass man sich, glaube ich, nicht einschränken sollte zu sagen, ich mache jetzt nur diese eine Sache mein Leben lang. Und dann falle ich tot um und dann war es das.
Ja, weißt du, was ich glaube, wenn das so, und ich meine das jetzt vielleicht gar nicht abwertend, der Durchschnittsösterreicher oder die Durchschnittsösterreicherin, ich meine es wirklich nicht abwertend, hört, die halt so ihren festen Job ihr Leben lang machen, dann bewundern und beneiden die dich wahrscheinlich um diese Kunst, das ist für mich eine Kunst, so zu leben, so dieses Vertrauen zu haben, ja, ich mache das, was mich interessiert und es wird schon irgendwie gut ausgehen. Weil am Ende des Monats musst du ja auch deine Rechnungen bezahlen und vielleicht würden viele von dieser Freiheit träumen, wagen das aber nicht oder trauen sich das eben nicht zu. Ich glaube, da bist du schon eine Ausnahme.
Ich finde einen Satz ganz toll, der wahrscheinlich auch ziemlich gut darstellt, wie ich mein Leben lebe. Der Dalai Lama hat mal gesagt, es ist nicht der am glücklichsten, der am meisten hat, sondern der, der am wenigsten braucht. Und ich bin sehr anspruchslos. Also so ein Ort wie hier im Stanglwirt, 5-Sterne-Hotel, es ist einer der schönsten Orte Österreichs, mindestens. Das ist für mich wirklich was ganz Besonderes. Hier zu sein, da denke ich mir, okay, wow, also da hat sich der liebe Gott echt was dabei gedacht, diesen Ort entstehen zu lassen.
Ich kann das bestätigen. Es ist wirklich ein ganz spezieller Wohlfühlort, ja. Mhm.
Aber ich brauche das nicht, um glücklich zu sein.
Ich glaube, ich weiß ziemlich genau, was du meinst.
Das ist für mich wunderschön hier. Es ist einfach unglaublich. Aber, oder kein Aber, Punkt. Ja, das ist auch ganz wichtig, Punkt. Es ist wunderschön hier, Punkt. Mit meiner Familie um die Ecke eine Pizza zu essen für 8,50 Euro und eine Cola zu trinken und am Straßenrand irgendwo am Tisch zu sitzen, ist nicht weniger.
Lars, wertvoll. Ich kann das nur dreimal unterstreichen und ich kann dir das so nachempfinden, weil ich bekomme auch oft zu hören, ja, du bist ja immer in den tollsten Hotels und überall unterwegs und Ding. Und ich sage immer, ja, ich finde das auch schön und ich genieße das total. Aber ich bin genauso glücklich und wir haben so einen Geheimplatz am Mondsee. Ja. Das ist ein ganz ein einfaches, ein ehemaliges Skikursquartier. Ja. Das Einzige, was ist, hat Zugang zu Wasser und dort ist es ruhig. Ja. Und ich sage immer, ich bin dort mindestens genauso glücklich. Es hängt nicht am Luxus.
Ja.
Was man aber schon sagen muss, hier haben sie im Vergleich zu vielen anderen Fünf-Stern-Hotels vieles richtig gemacht. Ich meine, da schaut die Natur beim Fenster rein, der Holzboden etc. Es ist so gewachsen. Das schaffen auch nicht alle Häuser, aber das führt uns jetzt total weg. Ich möchte eigentlich über dein neues Buch sprechen. Du hast es deiner Tochter gewidmet. Mhm. Es ist im Verlag Knauer Balance erschienen. Und jetzt falle ich gleich mit der Tür ins Schloss. Was bedeutet der Titel Coming Home für dich?
Ja, ich habe es ja in dem Buch geschrieben, dass das schönste Gefühl für mich ist, nach Hause zu kommen. Und ich war mein Leben lang auf der Suche nach diesem Zuhause. Man muss vielleicht ein bisschen, oder ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Ich habe das Buch zwar meiner Tochter gewidmet, aber es handelt eigentlich von meiner Mutter. Und ich bin ein Scheidungskind und meine Eltern haben sich ziemlich früh getrennt. Und meine Mutter hat uns verlassen, sie ist dann ihren eigenen Weg gegangen. Und dementsprechend bin ich bei meinem Vater aufgewachsen, eine Jungs-WG, mein großer Bruder und ich. Und wir haben uns so durch das Leben gewurstelt, wie man bei uns sagt. Also so, wir haben so das Beste draus gemacht. Und als Kind habe ich das nicht so wahrgenommen, weil du natürlich auch sehr viele Strategien entwickelst, um gewisse Traumata nicht an dich ranzulassen, um einfach ja zu überleben. Und ich habe mir immer die Geschichte erzählt, die Scheidung meiner Eltern hat mir überhaupt nichts ausgemacht.
Mhm.
Weil meine Eltern waren so unterschiedlich. Mein Vater war eher so ruhig und mit der Zeit in der Hand vorm Kamin einen Rotwein getrunken und meine Mutter war mit dem Sportwagen, Surfbrett, 250 auf der Autobahn nach Frankreich. Also ganz unterschiedliche Typen. Und die Geschichte, die ich mir erzählt habe, die haben eh nie zusammengepasst. Und als sie sich getrennt haben, war nur der logische Schritt. Hat mir gar nichts ausgemacht. Das war die Geschichte, die ich mir 46 Jahre lang erzählt habe.
Ja, ich glaube, das erzählen sich viele Menschen, wo es daheim, wo sie vielleicht was anderes gebraucht hätten, viele Kinder. Weil du hast das Wort Trauma angesprochen. Mhm. Was war für dich das Traumatisierende? Die Trennung der Eltern oder die Beziehung zu deiner Mutter?
Ja, schon eher. Ich war ziemlich krank als Kind. Ich war die ersten Jahre viel im Krankenhaus. Hatte in meinem zweiten Lebensjahr 7-mal Lungenentzündung im Jahr. Das heißt, ich war eigentlich konstant im Krankenhaus. Ich war auch eine Frühgeburt. Ich kam 2,5 Monate zu früh, lag dann viele, viele Wochen im Brutkasten, weil meine Lunge nicht ausgebildet war und so weiter. Das heißt, schwaches Immunsystem. Ich kam auf die Welt schon sehr gebrechlich. Und in dem Zeitpunkt hat die Beziehung meiner Eltern schon gekriselt und dann ist sie relativ schnell kaputt gegangen und meine Mutter ist dann weg. Und ich habe mir die Frage gestellt, ich bin ja selbst Vater einer 3-jährigen Tochter und als meine Mutter gegangen ist, war sie, oder als sie sich getrennt haben, waren sie ungefähr so, ja, waren sie ungefähr in dem Stadium, in dem ich mich gerade befinde, mit meiner Tochter. Und da frage ich mich natürlich, so Mama, warum bist du eigentlich weggegangen? Also wie konntest du das machen? Ich habe dich doch gebraucht. Und jetzt aus meiner Perspektive kann ich das ja so nachvollziehen. Ich habe jetzt auch eine Tochter und ich kann mir das nicht, also auch nur in Ansätzen vorstellen, wie man jetzt, ich könnte meine Tochter jetzt nicht alleine lassen.
Aber du hast ja auch eine erfüllte Beziehung.
Genau. Und ich habe das aber erst begriffen in der Trauerphase. Ich habe erst begriffen, die Geschichten, die ich mir mein Leben lang erzählt habe, die sind gar nicht so richtig.
Das heißt Trauerphase, weil deine Mutter eben vor einem Jahr gestorben ist.
Meine Mutter ist gestorben, ich habe sie in den Tod begleitet, ich habe an ihrem Bett gesessen, ich habe ihre Hand gehalten und habe versucht, Antworten zu finden. Ich habe ganz viele Fragen gestellt. Mama, wie war das damals? Warum bist du gegangen? Wie hat sich das angefühlt? Was waren deine Träume? Erzähl doch mal ein bisschen. Und sie hat immer gesagt, es ist schon alles gut.
Das heißt, du hast keine Antworten bekommen?
Ich habe keine Antworten bekommen. Und dann irgendwann, nach dem fünften, sechsten, siebten Versuch, habe ich dann gesagt, okay, sie will einfach nicht. Und das ist auch in Ordnung so. Sie ist am Ende ihres Lebens angekommen. Jetzt will ich ihr da keinen Stress machen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es ist, im Krankenhausbett zu liegen und zu wissen, ich habe nur noch eine Woche oder zwei. Mhm.
Wäre es für dich wichtig gewesen, diese Antworten zu bekommen von ihr?
Also in dem Zeitpunkt ja oder zu dem Zeitpunkt ja. Heute sage ich, es sollte so sein. Mhm. Es war sehr wahrscheinlich ein Teil meines eigenen Seelenplans, dass die Geschichte so zu Ende gegangen ist, wie sie zu Ende gegangen ist. Und meine Aufgabe besteht jetzt darin, aus der Situation das Beste für den Rest meines Lebens zu machen. Mhm. Und zu verstehen auch, wo meine Mutter herkam und warum sie so gehandelt hat, hat mir sehr geholfen, erstens zu vergeben und zweitens auch in meine eigene Heilung zu kommen. Also meine Mutter ist in einem vertriebenen Camp zur Welt gekommen an der Ostsee in Husum. Meine Großeltern waren Heimatvertriebene aus Schlesien, die eben auch sehr viel mitgemacht haben im Zweiten Weltkrieg, dann mit nichts in Deutschland eben in diesem Lager waren, dort meine Mutter auf die Welt gebracht haben und in bitterer Armut aufgewachsen sind. Dann sind sie verteilt worden, so war das damals in Deutschland mit den Heimatvertriebenen. Dann sind sie in Baden-Württemberg gelandet. Meine Mutter war die älteste Tochter. Das heißt, sie waren zu viert insgesamt. Meine Mutter war auch ein bisschen Mutterersatz für ihre Geschwister. Mhm. Hat selbst kaum Liebe erfahren von ihren Eltern, weil die Generation einfach ums Überleben gekämpft hat. Da ging es nicht darum, Schatz, wie geht's dir? Sondern da ging es darum, wie kann ich Abendessen vorbereiten? Wie kann ich meine Kinder durchkriegen? Ja. Und das heißt, meine Mutter hatte die Glaubenssätze auch, das Leben ist schwer, das Leben ist Kampf, nichts wird dir geschenkt und man muss sich alles hart erarbeiten. Und es gibt diese eine Geschichte, die ich auch im Buch geschrieben habe, dass meine Mutter auch immer gehänselt wurde, wenn sie mal zum Bäcker gegangen ist, hieß es, ja schaut mal da ist wieder die andere, also da sind wieder die nicht zu uns gehören. Mhm. In der Schule war sie das einzige Mädchen in der Grundschule, das nicht eingeladen wurde zum Kindergeburtstag.
Da bricht einem das Herz.
Da bricht einem das Herz, wenn ich das jetzt mir vorstelle. Meine Tochter geht in Kindergarten und es ist eine Geburtstagsfeier. Alle werden eingeladen, nur meine Tochter nicht. Einfach nur, weil sie nicht so aussieht wie alle anderen. Da würde ich auch durchdrehen. Und aber meine Mutter war schon immer ein bisschen anders. Sie hat dann ist dann auf ihr Fahrrad gestiegen als 6-7-jähriges Mädchen und ist dann zu dem Geburtstag gefahren, hat geklingelt und hat gesagt, ich finde das ungerecht, dass ich nicht eingeladen bin, ich möchte auch Kuchen essen.
Ja, erstaunlich.
Und die hat sich dann so das selber geholt.
Wow, aber das verdient schon auch Respekt.
Absolut. Und meine Mutter war dann die erste in der Familie, die Abitur gemacht hat, die erste, die angefangen hat zu studieren. Und meine Mutter hat sich gesagt, ich will nicht mehr abhängig sein in diesem Leben. Ich möchte so viel mir aufbauen, dass ich mir von keinem mehr irgendwas sagen lassen muss.
Also sie hatte eine gewisse Härte sich gegenüber und dann wahrscheinlich auch euch Kindern gegenüber.
Ja, eher sich gegenüber und dann, sie war jetzt nicht hart zu uns, aber sie war einfach nicht da.
Und du hättest sie aber gebraucht.
Auf jeden Fall. Damals habe ich das nicht so gesehen. Aus der heutigen Sicht auf jeden Fall, weil natürlich dann ich auch ganz viele Dinge weggeschlossen habe. Die Mauer, die meine Mutter ein Leben lang um sich gebaut hat. Ich bin ja das Produkt meiner Mutter. Ich habe diese Anteile auch in mir. Und das habe ich dann erst verstanden, was ich von meiner Mutter habe. Und dann hatte sie eben diese Träume. Und dann wird sie mit 19 schwanger. In der damaligen Zeit, wo Frauen ja noch ganz andere Möglichkeiten hatten als heute, im negativen Sinne.
Ja, ja.
Sie hatte keinen Rückhalt aus der Familie. Und mein Vater, der ein bisschen älter war, hat dann gesagt, der schon gearbeitet hat.
Was war dein Vater?
Lehrer. Ja. Mhm. Meine Mutter war auch Lehrerin, am Anfang zumindest. Also beide haben Lehramt studiert. Mhm. Und mein Vater war 8 Jahre älter und hat gesagt, okay, du bist schwanger, wir heiraten.
War damals so.
Das war damals so. Wir heiraten, wir bauen ein Haus und dann haben wir hier eine schöne Familie auf dem Dorf. Das war aber nicht das Leben meiner Mutter.
Mhm.
Und wenn man ganz ehrlich ist, war mein Vater auch nicht ihre große Liebe. Es war eine Sommeraffäre.
Oh. Mhm.
Eine schöne Affäre.
Ja.
Aber es war halt eine Sommeraffäre. Und die dann auch ein bisschen länger gedauert hat. Aber es war jetzt nicht Liebe auf den ersten Blick und das ist so die Hollywood-Story.
Aber dein Bruder ist ja der Ältere. Also
mein Bruder ist der Ältere, genau, und 4 Jahre älter. Und mein Vater wollte, dass mein Bruder nicht alleine aufwächst. Mhm. Er wollte immer 2 Kinder.
Mhm.
Also hat meine Mutter gesagt, na gut, dann kriegen wir halt noch 1. Aber sie wollte eigentlich nicht. Also ich war auch kein Wunschkind. Mein Bruder war ein Unfall und ich war quasi der Wunsch meines Vaters. Das heißt nicht, dass natürlich im Nachhinein meine Mutter gegen uns war, aber sie wollte im Prinzip keine Kinder haben.
Sie wollte Karriere machen.
Sie wollte Karriere machen, weil sie gesagt hat, ich weiß, wo ich herkomme aus der bitteren Armut und da möchte ich raus. Ich möchte nicht mehr abhängig sein von niemandem und von Männern schon mal gar nicht.
Aber seid ihr da nicht sehr vom Vater auch aufgefangen worden? Hat der dann nicht viel an Liebe, an Dasein, an Fürsorge vielleicht auch kompensieren können?
Ich bin vor kurzem gefragt worden, wo ich mein Urvertrauen her habe ins Leben.
Hm. Hätte ich dich jetzt dann auch gefragt, ja.
Und das hat mich wirklich beschäftigt, weil ich immer dachte, das Urvertrauen kriegt ein Kind hauptsächlich von der Mama.
Hm.
Weil die ersten 1-2 Jahre einfach auch entscheidend sind. In der Psychologie sagt man, die ersten 4 Jahre eigentlich sind entscheidend, 4-5 Jahre, wie das Kind die Welt sieht, also durch welche Brille ein Kind die Welt sieht, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Vertrauen in sich, ins Leben. Und da muss ich sagen, hat mein Vater einen sehr, sehr großen Anteil daran. Der hat wirklich sein eigenes Leben hinten angestellt, damit es uns an nichts mangelt, aus seiner Perspektive.
Mhm.
Aber natürlich fehlt die Mama.
Ich habe jetzt an so vielen Stellen richtig Gänsehaut bekommen. Und man wüsste ja auch gar nicht in dieser Konstellation, was man raten hätte sollen. Weil wenn man deiner Mutter gesagt hätte, bleib bei deinen Kindern, sie wäre ja auch nicht glücklich gewesen. Und ich kann das deshalb auch so gut nachempfinden, weil es für uns ein bisschen ähnlich ist. Ich bin mit einem Lehrer verheiratet, habe eine Tochter, die mittlerweile 18 ist, aber wie sie im Alter deiner Tochter war, war es sogar noch kleiner, war es so, dass mein Mann in Karenz war, weil der als Lehrer natürlich sich das besser einteilen konnte, während ich als Journalistin Karriere machte.
Mhm.
Und meine Tochter war super gut versorgt vom Papa. Und ich glaube, es hat ja nichts gemangelt. Wir hatten auch die Großeltern viel da. Aber bei mir war es so, ich selbst habe gelitten darunter.
Mhm.
Ich wollte beides. Ich habe gemerkt, ich kann was, ich komme gut an, da entwickelt sich was. Mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht und ich war ja auch damals zumindest die weit besser Verdienende. Und gleichzeitig wäre ich so gern mehr bei meiner Tochter gewesen. Und mein Mann hat alles getan, um gut für sie da zu sein, ja. Aber ich selber denke mir manchmal, sie hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Mama in dieser Anfangsphase gebraucht. Das Schöne ist jetzt. Jetzt ist sie 18 und ich hole jetzt gerade so viel nach. Also wir machen so viel zu zweit, eben an Urlauben etc. Aber das
ich kann
ist
das,
so...
Ich kann das so gut nachvollziehen.
Es ist nicht leicht für Frauen.
Es ist überhaupt nicht leicht. Und,
die beides wollen, ja.
Absolut. Und es gibt in dem Buch auch ganz bewusst von mir diese Passage, dass ich geschrieben habe, ja, meine Mutter hat die Familie verlassen. Ja, meine Mutter hat auch ihre Kinder verlassen, um Karriere zu machen. Aber jetzt stellt euch mal vor, meine Mutter wäre mein Vater gewesen. Mein Vater hätte die Familie verlassen, mein Vater hätte Karriere gemacht. dann wäre das das Normalste der Welt.
Genau. Und
so, ja, so wie es in den meisten aus der Sicht Familien, der Gesellschaft.
Richtig.
Nicht mal
richtig.
Der Rede wert. Ja. Ja gut, der Vater geht halt.
Ja.
Ja, dann, wo bleiben die Kinder? Ja, natürlich bei der Mutter.
Ja.
Es wäre überhaupt nicht, es wäre gar nichts gewesen, weil alle hätten gesagt, ja, okay, so schlimm ist es doch nicht. Ist doch normal.
Passiert so.
Aber
oft.
Weil es die Mutter ist, dann ist es ja auf einmal die Rabenmutter.
Wie ist es, ja?
Ja, und daran sieht man mal, dass wir auch in der heutigen Zeit noch einen weiten Weg vor uns haben. Stichwort Gleichberechtigung. Und wir denken immer, wir sind schon so weit, aber die Wahrheit ist, wir sind erst ganz am Anfang.
Das stimmt, und es ist auch wahnsinnig schwer, da eine gute Lösung zu finden, weil eben das Emotionale mitspielt, ja. Und ich bin irgendwo überzeugt davon, die Kinder brauchen ganz viel Mama. Und trotzdem hat Mama auch ein Recht auf ihren Weg. Und diesen Konflikt werden wir auch nicht, ich glaube, da kann der Staat tun, was er will. Das ist dieser, den kannst du nur in deiner jeweiligen Konstellation lösen. Möglichst
genau.
Gut. Und da ist jede Familie ein bisschen anders wahrscheinlich.
Absolut. Ja? Jede Familie ist anders. Jede Familie hat auch andere Voraussetzungen und andere Möglichkeiten. Und was mir eben geholfen hat, war, die Perspektive zu wechseln.
Mhm.
Also nicht nur meinen eigenen Schmerz zu sehen und den Blick auf die Situation aus meinen Augen zu sehen, die Enttäuschung und die Wut und all das, sondern herauszutreten aus meinen Schuhen und wie ein Vogel über die Vergangenheit mal zu kreisen und mal so neutral zu sehen, was gibt's denn noch für Wahrheiten?
Mhm.
Und eben die Wahrheit meiner Mutter war eben auch, dann war sie 25, 26, war mit ihrem Studium fertig, hat zwei Kinder, aber in einem falschen Leben. Was machst du dann? Du bist mitten im Leben, du hast alle bis 26, deine ganze Zukunft ist noch vor dir. Wenn du etwas ändern willst, dann jetzt.
Mhm.
Und das hat sie gemacht. Sie hat das nicht gegen uns gemacht, sie hat das für sich gemacht,
ja.
Für ihren eigenen Traum. Und wenn du dann merkst, wo meine Mutter herkommt, wie sie aufgewachsen ist, was für ein Schmerz sie sich im negativen Sinne aufgebaut hat, auch im Inneren, diesen Wunsch, diesen Drang, ich muss was reißen in diesem Leben.
Ich muss mich beweisen.
Ich muss mich beweisen.
Mhm.
Ich zeig's denen. Das hat mir geholfen, um zu verstehen. Und aus dem Verstehen kam Vergebung. Und aus der Vergebung kam ja so ein Gefühl von, es ist okay, was du gemacht hast, Mama. Es ist in Ordnung, ich verstehe dich.
Das ist so schön, dass dir das gelungen ist. Das war noch also am Sterbebett, diese, dass du ihr verzeihen konntest.
Na, das war erst später.
Danach?
Das war erst später. Ich habe am Sterbebett dann einfach gesagt, okay, du willst über nichts reden, das ist dein gutes Recht. Es ist ja auch dein Leben, Mama. Ja, also es ist dein gutes Recht zu entscheiden, wie du das möchtest. Meine Mutter hat ihr Leben lang verdrängt. Meine Mutter war nicht einmal bei der Therapie, nicht einmal in einem Coaching. Und sie hat quasi alles, was ja ein Gefühl war, was ein bisschen auch gestört hat, sie hat sie verdrängt.
Aber
und sie hat sich komplett auf ihre Arbeit fokussiert. Da ist sie aufgegangen.
Ja.
Und die Arbeit, wenn ich das noch sagen darf,
ja, klar.
Die Arbeit meiner Mutter war ihr Leben.
Ja.
Und zwar wirklich, wenn was für andere eher eine Bestrafung war, Überstunden war eine Belohnung für meine Mutter. Dort konnte sie etwas bewirken. Dort war sie wer. Ihr Name hatte Gewicht. Sie war eine absolute Expertin auf ihrem Gebiet. Sie hat Dinge verändern können. Meine Mutter war sehr mathematisch. Sie hat komplizierte Strukturen lösen können. Und ja, sie war wer.
Ja.
Auf ihre Arbeit. Und ich habe das auch gesehen bei der Beerdigung. Das war so ein krasser Moment für mich, weil da waren ganz viele Arbeitskolleginnen aus ganz Europa. Weil meine Mutter hat an der Börse gearbeitet, also nicht auf dem Parkett, sondern hinter den Kulissen und hat die europäischen Börsen vernetzt untereinander. Und sie war schon ganz früh in einer führenden Position, wo eigentlich nur Männer waren, damals in den 80er, 90er Jahren im Finanzwesen. Vollkommen männerdominiert, Patriarchat Deluxe und meine Mutter, die gesagt hat, ich kann das besser.
Wow, ein Role Model eigentlich, würde man heute sagen.
Aus der heutigen Sicht, Female Empowerment. Sie würde heute auf Bühnen stehen und würde Vorträge halten, wie man Frauen fördert. Sie hätte ein eigenes Frauennetzwerk und so weiter. Ach. Aber damals war das halt, gab es das alles noch nicht. Und auf der Beerdigung kamen Frauen zu mir, die gesagt haben, du weißt gar nicht, was deine Mutter geleistet hat für uns Frauen. Guck mal, die da drüben und die und die und ich auch. Wir würden heute nicht diese Karrieren haben, hätte es deine Mutter nicht gegeben, die sich für uns eingesetzt hat, die gesagt hat, ihr dürft euren Platz nicht räumen, nur weil die Männer so sind, wie sie sind. Toll. Ja, kämpft für euch, bleibt dabei, auch wenn es schwer ist, auch wenn es in Teilen auch kaum zu ertragen ist, all die Sprüche und all das Macho-Gehabe. Aber lasst euch doch von denen nicht euer Leben, eure Träume, euren Beruf, eure Zukunft wegnehmen. Ja, kämpft für euch und bleibt dabei.
So imponierend. Und weißt du, was ich an dieser Geschichte so besonders mag? Es ist eben nicht alles schwarz-weiß.
Richtig. Und als ich das begriffen habe, dann auch in der Trauerarbeit, wo ich wirklich auch in die Biografie meiner Mutter eingetaucht bin, um zu verstehen, sie hat es nicht gegen mich gemacht. Sie hat, und auch nicht gegen meinen Bruder, sie hat es auch nicht mehr gegen die Familie gemacht. Das war ihre Bestimmung im Leben, diesen Weg zu gehen und auch für andere Frauen Türen aufzumachen. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Und wenn du dann erkennst, es gibt eben nicht nur eine Wahrheit.
Ja.
Ja, es gibt so viele Wahrheiten. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive du auf eine Situation blickst. Dann kommst du ins Verstehen und aus Verstehen entsteht Vergebung und so weiter.
Aber das ist trotzdem nochmal eine große Leistung. Leistung klingt jetzt blöd, aber ein großes, du hast da trotzdem was Großes geschafft, weil dir hat das ja eigentlich nichts genützt, dass sie beruflich so toll und erfolgreich und ein Role Model war, weil du hättest was anderes gebraucht. Aber dass du es dann schaffst, eben diese Perspektive zu sehen und ihr auch noch zu verzeihen für das, das ist schon noch einmal ein großer Schritt.
Weil ich kann es nachvollziehen.
Ja. Ja.
Weil ich habe ja viele Anteile meiner Mutter auch in mir. Also ich möchte mich auch verwirklichen.
Ja.
Es gibt ja viele Menschen, die sagen, es reicht mir total, ein bisschen Geld zu verdienen. Eigentlich ist es egal, womit. Hauptsache, ich kann mein Leben finanzieren. Und dann gehe ich ein bisschen spazieren und dann lese ich ein Buch und fahre zweimal im Jahr im Urlaub und habe meine Familie. Das reicht mir. Das ist ja auch genug. Ja. Also 100%, das ist für ganz viele Menschen genug. Ich möchte aber ein bisschen mehr. Ich möchte mich wirklich verwirklichen in diesem Leben. Ich möchte Fußstapfen hinterlassen. Ich möchte was bewirken. Und das habe ich natürlich von meiner Mutter.
Ja.
Diesen Drang. Mhm. Mein Vater ist da ganz anders. Mhm. Mein Vater ist eher so, ja, ich habe als Lehrer gearbeitet und ich bekomme jetzt meine Pension und ich habe jetzt mein Häuschen und ich fahre ein bisschen in Urlaub und trinke meinen Rotwein und lese die Zeitung und habe einen schönen Lebensabend. Ist auch schön.
Das ist so lustig, weil ich sehe in deinen Eltern so wirklich tatsächlich ein bisschen auch meine Partnerschaft, also der noch dazu eben auch Lehrer ist. Ja. Und ich habe eben auch dieses Bedürfnis, nach außen hin was zu bewirken. Ja. Und das war auch nicht geplant oder ich hatte das nie fest vor, aber das hat sich eben so ergeben. Du hast etwas irrsinnig Schönes auch in deinem Buch geschrieben zum Thema Verzeihen. Da hast du gesagt, wer anderen die Schuld gibt, hat eine lange Reise vor sich. Wer sich selbst Vorwürfe macht, ist auf halbem Weg. Wer niemandem die Schuld gibt, ist angekommen. Und das passt jetzt auch wieder zum Titel deines Buches Coming Home. Zum Thema deiner Mama, was ich da zuerst mir noch eingefallen ist, weil das muss man auch mal sagen, in dieser Nachkriegsgeneration, ich glaube, das Verdrängen war ganz groß. Da habe ich dich vorhin eben kurz unterbrochen, weil du gesagt hast, sie hat keine Therapie gemacht, sie hat nicht an sich gearbeitet. Also ich sehe das auch zum Beispiel stark an meiner Schwiegermutter. Mhm. Die war auch ähnlich, also hart zu sich, aber auch hart zu anderen. Und die haben ja auch wirklich, wie du sagst, da ging es ums Überleben. Und Das war anders also als jetzt. Ich glaube, jetzt sind wir einfach offen für Therapie, für auch unsere Schattenseiten sehen. Aber das ist halt auch eine andere Zeit.
Es war eine andere Zeit und ich glaube auch, dass die letzte Generation also die Generation unserer Eltern oder meiner Eltern und die Generation, aus der ich komme, ist so radikal unterschiedlich.
Ja.
Die Generation meiner Tochter und mir, die wird nicht mehr so unterschiedlich sein, weil wir schon so einen großen Sprung gemacht haben in unserer Entwicklung. Für uns ist ganz vieles schon normal.
Mhm.
Ja, was für meine Eltern völlig, also abwegig gewesen wäre.
Genau.
Ja, und über alleine die Sache über Gefühle zu reden.
Ja, ja.
Selbstliebe, Yoga, Meditation, Ernährung, dass man sich verwirklichen möchte in diesem Leben. Das sind ja alles Dinge, die aus unserer Generation kommt. Die Generation unserer Eltern, die waren anders geprägt. Da ging es um Sicherheit, da ging es um nicht ums Überleben, aber da ging es um andere Werte waren wichtig. Und da haben wir einfach in unserer Generation einen riesen Fortschritt. Und deswegen dürfen wir da auch unseren Eltern keinen Vorwurf machen, weil sie einfach anders geprägt sind. Mein Vater ist im Nachkriegsdeutschland groß geworden. Der ist noch aufs Klo gegangen bei uns im Innenhof. Die Toilette war quasi nicht im Haus drin, sondern im Innenhof. Also so, da war auch nicht viel da. Da gab es auch nur sonntags ein Wurstbrot. Also, und wir leben ja heute im Überfluss. Und all das gab es halt 30, 40 Jahre zuvor nicht. Und da dürfen wir auch nicht zu streng sein, weil wir dieses Leben gar nicht kennen. Wir wissen es überhaupt nicht, wie es ist, in einem Nachkriegsdeutschland oder in Österreich wird es ähnlich gewesen sein, aufgewachsen zu sein.
Das stimmt. Also wenn mein Vater, der ist in Internat gegangen, im Stift Melk, das waren Zustände, das war, man kann sich das nicht vorstellen, nur kaltes Wasser in der Früh um 6 draußen. Dann, da sind Kinder gestorben, weil sie gesagt haben, sie haben Bauchweh. Da hat es geheißen, ja, es ist Schularbeit, du dachinierst sozusagen. Und da, so wurden Blinddarmentzündungen übersehen. Also diese Härte, das war so brutal, war für den Großteil eben unserer Eltern noch wirklich so. Auf der anderen Seite muss man sagen, was du angesprochen hast, dieses Meditation, Yoga, hat doch tatsächlich seinen Ursprung schon so in den 60er Jahren genommen, Hippie-Bewegung. Ja.
Genau, aber damals waren es die Hippies und das waren die Spinner, das waren die Freaks.
Jetzt sind
und heute ist es der absolute Mainstream und es ist nichts mehr Besonderes. Und das zeigt ja, dass manche Dinge einfach auch Zeit brauchen. Manchmal brauchen Dinge eine Generation, um anzukommen bei den Menschen. Und ja, deswegen auch die Ernährung. Ich kann mich noch gut erinnern, vor einigen Jahren, als mein Vater gesagt hat, ja, vegan eine Ernährung und vegetarische Ernährung, so ein Quatsch.
Bist du vegetarisch?
Ich versuche, vegetarisch zu sein. Es ist an so einem Ort wie hier natürlich ein bisschen schwierig, weil die Verlockung dann doch sehr groß ist. Ich versuche mich generell gesund zu ernähren.
Mhm.
Aber nochmal auf meinen Vater bezogen, vor einigen Jahren war das für ihn noch völlig neu und abstrakt. Und mittlerweile ist das überhaupt kein Problem mehr, sondern im Gegenteil. Er sagt, ja, er achtet auf seine Ernährung, er ernährt sich nicht vegan, aber hauptsächlich vegetarisch. Und das zeigt, dass man auch bei älteren Herrschaften noch was bewirken kann.
Ja, das stimmt. Und auch eben, was die Gesundheit betrifft, da gibt's ja neuen Forschungen zufolge, selbst wenn du mit 60, 70, 80 deine Ernährung noch umstellst, dann bewirkt das wirklich was Positives und das ist richtig gut. Ich möchte aber noch auf was ganz anderes zu sprechen kommen, nämlich im Sinn von Selbstbestimmung, sich finden. Und da fand ich in deiner Biografie etwas extrem Interessantes, was, glaube ich, sehr häufig ist, weil du etwas erlebt hast, was zunächst schwer nachvollziehbar ist. Weil du bist ja auch eigentlich auf dem Höhepunkt deiner Karriere in eine Sinnkrise geschlittert. Deine Biografie über Bushido war ein Bestseller. Du warst damals, glaube ich, 30, hast ein glamouröses Leben geführt, inklusive Red Carpets, Event, Partys etc. Warum konntest du den Erfolg nicht genießen? Und was ich so spannend dabei finde, weil du bist ja eben auch Musikjournalist und kennst das sicher auch aus der Rock- und Popmusik. Also der Ruhm macht ja so viele Menschen kaputt. Also fast jeder Popstar, Elton John, Freddie Mercury, George Michael, Elvis, Whitney Houston, es gibt so viele. Amy Winehouse, die du ja, glaube ich, auch interviewt hast, ja. Manche schaffen es dann aus der Krise irgendwann, andere zerbrechen daran. Aber warum ist dieser Ruhm, dieser Erfolg, nachdem wir uns ja irgendwie alle so sehnen, warum macht uns der so oft kaputt? Hast du da eine Antwort drauf? Wie ist es dir gegangen?
Ja gut, ich kann mich jetzt nicht mit den Namen vergleichen, die gerade hier genannt wurden. Aber
im Kleinen wie im Großen.
Im Kleinen wie im Großen, genau. Ich glaube, das Problem ist, dass viele sich mit diesem Applaus identifizieren. Also das sieht man ja auch, dass zum Beispiel Politiker es ganz oder sich schwer damit tun, abzutreten, weil sie auf einmal keine Macht mehr haben, auf einmal werden sie nicht mehr eingeladen in die Talkshows, auf einmal haben sie nichts mehr zu tun, was die Öffentlichkeit wahrnimmt. Das ist ja alles vom Ego heraus. Und bei Musikern oft genauso. Wie oft werden Abschiedstourneen nach hinten geschoben und die 28. Abschiedstournee bei Musikern, die das ganz lange gemacht haben.
Aber das meine ich gar nicht. Ich meine tatsächlich den Höhepunkt. Du bist ja, du hast ja auch Imagine eine Tour gemacht. Ich weiß nicht, meine Hörerinnen wissen es mittlerweile, ich bin totaler Beatles-Fan, seit ich 12, 13 bin. Das ist so quasi alles in meinem Leben, gibt es da irgendwie einen Connex. Und da muss man ja auch schon sagen, also wenn du dir John Lennon eben ansiehst, 1965, Höhepunkt der Beatlemania, ausverkaufte Stadien, und er hat Help geschrieben und hat gesagt, er hat seine fette Elvis-Periode gehabt und es ist ihm wirklich schlecht gegangen. Und das meine ich, und du stehst eigentlich an der Spitze und trotzdem bist du nicht glücklich. Ja. Der äußere Erfolg macht mich glücklich. Das meine ich. Warum streben wir dann alles so danach? Das ist so ein Widerspruch,
oder? Es ist ein Widerspruch, weil wir streben nach diesem äußeren Erfolg, um dann zu erkennen, er ist eigentlich nicht wichtig. Aber trotzdem streben wir danach und machen im Alltag ganz viel, um diesen äußeren Erfolg zu bekommen.
Genau, war das bei dir auch so?
Bei mir war auch das ein bisschen anders, weil es alles so per Zufall passiert ist. Also ich bin gefragt worden, Lars, hast du Lust, ein Buch zu schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das noch nie gemacht, aber ich glaube, ich kann das. Und dann habe ich es einfach probiert. Und dann 2 Jahre später waren wir auf Platz 1 und das war damals in Deutschland ein Riesenthema. Also das Buch war in den Tagesthemen.
Du meinst das von Bushido?
Das Bushido, ja. Die Biografie. Es war ein Riesenthema zu der damaligen Zeit. Platz 1 und wirklich, ich glaube, das 5. häufigst verkaufte Buch des Jahres in dem Jahr, verfilmt durch Bernd Eichinger und so weiter. Und dann ging es ja so weiter. Dann habe ich ein Buch mit Rudolf Schenker geschrieben, dem Gründer und Gitarristen der Scorpions. Paulo Coelho hat ein Vorwort geschrieben dazu, was ja ungefähr unvorstellbar
Wahnsinn.
Ist. Ja. Der Autor des Alchemisten. Und ja, dann kommen die ganzen Events und die Promis, die man so trifft, mit denen man dann rumhängt in Berlin. Und ja, ich war total auf der Erfolgsspur und habe aber gemerkt, je erfolgreicher ich bin im Außen, desto leerer werde ich parallel. Und ich glaube, das kommt daher, wenn du, ich kann jetzt nur von mir sprechen, wenn du ein sehr künstlerisches Leben führst, wenn du auch einen Hang zur Melancholie hast, woher sich ja oft auch die Kunst speist, wenn du einen Hang auch nach Sentimentalität hast, dann ist auch der Weg in die Depression nicht so weit. Das ist ja alles so artverwandt. Mhm. Es gibt im Portugiesischen den Begriff Sodachi. Den kann man schwer beschreiben, aber die beste Übersetzung ist Weltschmerz. Mhm. Das heißt, wenn du diese Antennen, diese ganz feinen Antennen hast, die viele Künstler haben,
Ich unterbreche nur kurz. Wenn es da jetzt ein bisschen rumpelt, das liegt eben daran, dass wir hier in einem Hotelzimmer sind. Nur, dass Sie sich nicht wundern. Ja. So. Ja, ja.
Also zum Beispiel, wie entsteht denn Kunst? Oftmals sind Künstler, Künstlerinnen, haben ganz feine Antennen und auf einmal empfangen sie irgendwas und dann komponieren sie einen Song. Sie wissen aber nicht, wo das herkommt. Und dadurch, dass eben die Antennen so fein sind, nehmen Künstler und Künstlerinnen ganz viel wahr und eben dann auch nicht nur das Gute, sondern eben auch das Schlechte. Und wenn du dich dann in so einem Stadium befindest, wo du sehr viel aufnimmst, wo du sehr empfänglich bist, dann kann es durchaus sein, wenn man nicht gefestigt ist in seiner Persönlichkeit, kommen dann vielleicht Drogen ins Spiel und so weiter. Und dann kommst du in eine Dynamik hinein, die nicht gesund ist.
Mhm.
Und da glaube ich schon, dass, dass da Künstler und Künstlerinnen oder Menschen, die ein künstlerisches Leben führen, anfälliger sind als jetzt jemand, der eher sachlich und mathematisch denkt.
Ja, ich meine, was ich mir vorstellen könnte, aber ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht auch so war, wenn du dann so erfolgreich bist, entsteht ja auch ein gewisser Druck. Also gerade auch bei Musikern, du hast ein Erfolgsalbum, wie wird das nächste, das muss ja wieder toppen oder bei dir vielleicht der nächste Buch muss wieder ein Bestseller sein, dass das vielleicht auch ordentlich Druck macht. Während wenn ich von unten anfange, dann habe ich ja so irgendwie nichts zu verlieren.
Ja, absolut. Deswegen merkt man auch bei Musikern zum Beispiel, dass die ersten Alben oder das erste Album oft ganz jungfräulich klingt.
Hm.
Und dann beim zweiten und dritten Album hörst du dann schon die Einflüsse von außen, der Druck. Jetzt musst du auf einmal Hits landen, jetzt musst du so klingen, jetzt musst du so klingen. Und da merkt man oft auch die Veränderung.
Mhm.
Und ja, da hilft natürlich Meditation, da hilft Yoga, da hilft ein gesundes Umfeld, dass man sich nicht abhängig macht von dem Erfolg im Außen.
Und sich nicht verliert.
Und sich nicht verliert und auch Nein sagt. Und sagt, nein, das mache ich jetzt nicht nur, weil es die Plattenfirma möchte. Das mache ich jetzt nicht nur, weil man es machen muss, um noch erfolgreicher zu sein. Nein, ich sage das jetzt mal ab.
Das muss man halt dann auch können.
Ja, man muss es können. Und im Idealfall hat man Menschen, die einem dazu raten. Und natürlich, wenn du jung bist, wenn du viel Erfolg hast, hast du Leute um dich herum, die davon profitieren möchten. Die haben ja nichts davon, wenn du Nein sagst. Sondern die profitieren, wenn du halt immer wieder ja, 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 ja sagst. Und da ist es halt wichtig, wirklich auf sich zu hören, auf sein Herz zu hören und sich zu fragen, ist das wirklich, was ich will?
War das das auch, was dir dann am meisten geholfen hat, aus deiner Sinnkrise heraus?
Naja, ich bin nach Brasilien gefahren. Ich bin dann durch einen Zufall in den Favelas gelandet in Rio de Janeiro und habe da dann auch mal einen anderen Blick auf die Welt bekommen. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde.
Mhm.
Ich war müde vom Leben und habe dann da Dinge gesehen, die einfach aus der ja, deutschen oder österreichischen Sicht unvorstellbar sind. Also die Armut in den Favelas, wie die Kinder da rumlaufen, die Gewalt, der Rassismus. Also furchtbar. Und habe dann gesehen, das, was wir haben hier oftmals, das ist so eine Wohlstandsdepression.
Mhm.
Also uns geht's so gut und können das nicht sehen.
Ja.
Und viele haben alles und glauben, das sei nichts wert. Und da bin ich dann zurückgefahren und habe dann eben wiederum, also ich bin nach Rio gefahren und dachte eigentlich, ich schreibe über meine Erfahrungen in Rio ein Buch und kam dann zurück und habe dann eben Daniel kennengelernt, den Jungen, mit dem ich dann das Buch Dieses bescheuerte Herz geschrieben habe, das dann auch verfilmt wurde. Und habe dann gemerkt, da sitzt ein 15-jähriger Junge in Hamburg in einem Kinderhospiz mit einem halben Herz. Mit einer Krankenliste, die länger ist als mein Buch. Der noch nichts gesehen hat vom Leben, der auf seinen Tod wartet, der keine Freunde hat, der keine hohe Lebenserwartung hat. Und dachte, was bin ich denn eigentlich für jemand, der alles hat und das nicht sehen kann? Und da ist ein Junge, der würde alles dafür tun, um nur ein bisschen was von dem zu haben, was ich habe. Und dann habe ich gefragt, kann ich den Jungen mal besuchen für einen Tag? Und dann bin ich da hingefahren und dachte, okay, ich fahre da mal hin ins Kinderhospiz, gehe mit ihm ein Eis essen, mache ihm eine Freude und fahre wieder. Und ja, dann gehe ich durch die Tür des Kinderhospizes und dann ist da dieser Junge, der mich anstrahlt mit seinen roten Haaren. Ich hatte als Kind auch rote Haare. Hier an meinem Arm sieht man es noch ein bisschen.
Ah ja.
grinst mich an mit seiner Zahnlücke. Ich habe ja auch eine Zahnlücke. mit seinen Sommersprossen. Genau, die habe ich auch. Und der kommt auf mich zugerannt und springt auf mich drauf und sagt, Lars, endlich bist du da.
Unglaublich.
Ich hatte diesen Jungen noch nie gesehen. Wir hatten einmal kurz telefoniert, auch mit seiner Mutter. Und dann hing der an mir wie so ein Klammeräffchen. Und ich total überfordert. Die Krankenschwestern fangen schon an zu weinen im Kinderhospiz. Ja, und dann irgendwann sage ich zu ihm, ey Daniel, du bist ganz schön schwer. Und so, ja, aber komm, ich zeig dir mal mein Kinderhospiz. Und dann hat er mir das so gezeigt, hat er mir diese eine Wand gezeigt, das weiß ich noch genau, wo ganz viele Fotos hingen von Kindern. Und dann sagte er, also die hier sind alle schon gestorben. Und den kannte ich, den, da war ich auf der Beerdigung, den kenne ich, der ist auch schon tot und so, ganz normal. Und dann gehen wir 3 Meter weiter und da war eine andere Wand und da hingen nicht so viele Fotos, aber auch sein Foto. Und dann sagt er, ja, und das ist die Wand von den Kindern, die noch leben und mein Foto ist auch dabei, ja, und irgendwann werden sie mein Foto auch an die andere Wand hängen.
So nüchtern hat er das
beschrieben. So nüchtern, weil es sein Leben war. Mhm. Das war sein Alltag. Mhm. Und ich stehe davor und denke mir, okay, wow, ja, was passiert hier? Und dann habe ich dann am Abend zu ihm gesagt, du weißt du was, Daniel, die Ärzte sagen, du hast nur noch ein Jahr zu leben, wenn du Glück hast. Weißt du was? So lange warten wir nicht. Ich bleibe jetzt einfach hier. Wir machen eine Liste mit all den Dingen, die du noch erleben willst, bevor du stirbst. Und dann machen wir das. Schreib alles auf, was du willst. Und dann sagt er so, wie total überfordert, aufschreiben. Ja, was denn? Ja, alles, was du noch erleben willst. Du bist 15. Und dann habe ich einen Zettel geholt und dann habe ich gesagt, los. Und dann habe ich ihm ein paar Vorschläge gemacht. Und dann standen da so Sachen drauf wie, ja, einmal in einem schönen Hotel übernachten. Einmal mit dem Sportwagen durch die Stadt fahren und sich blitzen lassen. Und dann warten, bis die Post das Foto schickt mit dem Blitzergesicht und das hängen wir uns dann ins Zimmer. Einmal coole Schuhe in der Schule tragen und von allen angehimmelt werden.
Also ganz normale Teenager-Träume.
Ganz normale Teenager-Träume. Einmal einen Liebesbrief schreiben, einmal sich verlieben, einmal ein Mädchen küssen. Und so, und dann sagt er ganz am Ende, und ich möchte Mama wieder glücklich sehen.
Ah ja.
Und dann sage ich so, wie meinst du das? Und er so, ja, guck mal, meine Mama weint jeden Abend. Und sie glaubt, ich höre das nicht, wenn sie auf dem Sofa sitzt und ich schon im Bett bin. Aber ich höre meine Mama jeden Abend weinen. Ich kann jetzt noch gar nicht sterben. Meine Mama würde das nicht vertragen. Aus dem Mund eines 15-jährigen Jungen. Und dann denkst du dir auch, okay, wow, krass. Mhm. Und dann haben wir einfach angefangen, am nächsten Tag all die Punkte anzugehen. Das hat dann ein bisschen gedauert und wir haben seinen 16. Geburtstag gefeiert. Wir haben eine Riesenparty gemacht und an seinem 16. Geburtstag standen wir draußen in Hamburg, schauen so in die Sterne und war wirklich ein schöner Sternenhimmel. Und dann sagte er, jetzt haben wir es geschafft. Das, was wir erreichen wollten. Ich habe jetzt meinen 16. Geburtstag gefeiert. Aber ich möchte noch nicht sterben. Mhm. Und dann gucke ich ihn an und sage, dann tu es einfach nicht. Und Daniel lebt heute immer noch.
Das ist so eine wahnsinnig schöne Geschichte.
Er ist so berührend. Mittlerweile 26. Mhm. Oder 27. Und das zeigt mir einfach, was möglich ist in diesem Leben, wenn du gute Energie in dein Leben holst. Damals sah sein Leben grau aus, er hatte keine Freunde, er hatte nichts, worauf er sich freuen konnte. Mhm. Sein Leben war einfach nur Krankenhaus, Kinderhospiz, Schule, wo er gehänselt wurde. Selbst auf der Behindertenschule wurde er gehänselt. Es gab eigentlich nur Probleme. Die Krankenkasse, die mal wieder nichts bezahlen will, die Untersuchungen, jede Woche Spritzen, also so,
ja.
Alles furchtbar. All das Schöne, was Kinder haben, war für die anderen, aber nicht für ihn. Und dadurch, dass wir einfach ganz viel Farbe wieder in sein Leben gebracht haben, wir sind auf Konzerte gegangen. Wir haben dann einfach Quatsch gemacht. Das, was man so macht als Kind. Mhm. Wir haben Unternehmungen gemacht. Es gab wieder Sachen, worauf er sich freuen konnte. Wenn er am Mittwoch im Krankenhaus war für die nächste Blutuntersuchung und für die nächste schmerzhafte Untersuchung, wusste er auf einmal, okay, das kann ich jetzt aushalten, weil wir am Samstag wieder was Cooles machen. Boah, und ich glaube, wenn du etwas, und das habe ich gelernt in der Zeit, man braucht immer Hoffnung am Horizont.
Ja.
Egal wie schlimm es dir geht, alles, was du brauchst, ist diesen einen Moment, diesen Hoffnungsschimmer, so diese eine Idee. Es ist noch nicht das Ende.
Das und ich glaube, die Verbindung zu jemand anderem.
Genau. Mhm. Gesehen zu werden, nicht alleine zu sein, das Gefühl zu haben, ich kann jemand anrufen.
Ja.
Es gibt ja zwei elementare Dinge, die für uns Menschen wichtig sind. Das ist die Gesellschaft, also die Beziehungen, die wir führen, und eine Sinnhaftigkeit in seinem Leben zu haben.
Aber hat dich das nicht auch irgendwie überfordert, zu wissen, da ist jetzt dieser Bub, dieser 15-, 16-Jährige, und sein Wohlbefinden, vielleicht sogar sein Leben, hängt davon ab, wie sehr ich mich um ihn kümmere. Also ich glaube, mich hätte das überfordert.
Das haben mir damals ganz viele gesagt, wie kannst du denn freiwillig in ein Kinderhospiz gehen? Also wo dann die Kinder da sterben, Babys.
Du hast ja auch enorme Verantwortung übernommen da, irgendwo, weil wenn du gesagt hast, so und jetzt aus irgendwelchen Gründen interessiert mich jetzt gerade was Neues und ich kann nicht mehr so viel bei dir sein. Es war schon ein großes Commitment auch von deiner Seite, oder?
Ja, aber bis heute.
Bis heute, er also, ist ja Teil deiner Familie fast, ja, kann man sagen,
haben,
oder?
Ja, ist so. Ja. Wir haben damals gesagt, also als ich damals nach Hamburg gefahren bin, bin ich 5 Tage geblieben. Ich habe dann auch gleich bei ihm übernachtet, bei seinen Eltern im Gästezimmer, in seinem alten Kinderbett mit SpongeBob-Bettwäsche. Das war wirklich abenteuerlich. Und nach diesen 5 Tagen fragte er mich am Bahnhof, als er und seine Mutter mich wieder zum Bahnhof gebracht haben, kommst du wieder oder bist du wie alle Erwachsenen ein Lügner?
Oh wow.
Aus seiner kindlichen Sicht. Mhm. Und er sagt, immer wenn ich ins Krankenhaus gehe, sagen die Ärzte, es tut nicht weh, es tut immer weh. Immer machen die Erwachsenen Versprechungen und halten sie nicht ein. Also, du kannst ruhig ehrlich zu mir sein. Kommst du wieder? Ist das, was wir gesagt haben, Brüder für immer, nur ein Spruch gewesen? Oder meinst du das so? Gucke ich ihn an, wir machen die Faust gegeneinander und sagen, hey, Brüder für immer. Und das ist bis heute.
Also eine wirklich unglaublich berührende Geschichte. Und daraus ist ja dann auch der nächste Erfolg bei dir, das nächste Erfolgsbuch, das nächste Erfolgsfilm gekommen. Ich komme jetzt auch noch einmal auf deinen Bruder zu sprechen. Mhm. Ganz anderes Thema. Zwei so erfolgreiche Brüder. Dein älterer Bruder, wie gesagt, ist Chefredakteur bei der Zeit und auch Podcast-Host von Alles Gesagt.
Genau.
Das ist ja, glaube ich, der Podcast dauert so lange, bis dann der Gast sagt, jetzt ist alles gesagt. Das kann dann manchmal bis zu 8 Stunden dauern. Ein wirklich tolles Konzept. Ich frage dich jetzt einfach, warum warst du dort noch nie zu Gast?
Weil ich der Bruder meines Bruders bin.
Aber das ist doch eigentlich, also wenn es mein Bruder wäre, glaube ich, würde ich den einladen. Und ich frage das jetzt einfach deshalb, weil mich das wirklich auch irgendwie interessiert. Das sind zwei so erfolgreiche Brüder, wenn auch auf ganz andere Weise, irgendwo beide im Verlagswesen tätig. Mhm. Ja. Seid ihr euch sehr ähnlich und spürt ihr da auch so eine gewisse Konkurrenz in dem, was ihr tut, oder ist das feinsäuberlich getrennt? Das hat mich wirklich irgendwie, diese Frage muss ich dir stellen.
Also ich muss das so sagen, dass mein Bruder mich sehr wahrscheinlich mit am meisten geprägt hat von allen Menschen überhaupt. Also ich bin zur Musik gekommen über meinen Bruder. Mein Bruder hat mir schon Musikkassetten aufgenommen, da war ich 8 Jahre alt. Also meine ganze Musik-Education, also mein Heranwachsen über Musik kam nur durch meinen Bruder. Und meine Interessen waren, ich habe natürlich meinen Bruder angehimmelt als Kind und er war mein erstes großes Vorbild mit meinem Vater, aber meinem Bruder habe ich sehr viel zu verdanken. Und bei uns zu Hause war das eher so, dass mein Bruder und mein Vater heftigst diskutiert haben über alles Mögliche. Und ich saß still daneben und habe zugehört und habe mir das angeguckt. Und mein Bruder und ich, wir sind auf der einen Seite sehr ähnlich. Also wir haben ähnliche Interessen, wir interessieren uns für Kultur, für Musik, für Popkultur, für Bücher, für Filme, für Serien, fürs Reisen, gutes Essen und so weiter. Und wir haben beide diesen Drang von unserer Mutter mitbekommen, uns zu verwirklichen.
Was zu bewirken?
Ja, was zu bewirken und auch etwas zu hinterlassen, ein Fußspuren zu hinterlassen, auf unsere eigene Art und Weise. Aber wir sind dann schon auch unterschiedlich, dass mein Bruder zum Beispiel schon mehr von meiner Mutter hat und ich dann durchaus doch mehr Anteile meines Vaters in mir trage. Also mein Bruder ist seine Arbeit sehr, sehr wichtig.
Aber dir auch?
Mir auch, aber anders. Also mein Bruder identifiziert sich viel mehr über seine Arbeit, als ich es tue.
Das müssen wir jetzt genauer beleuchten, weil für dich ist ja Arbeit auch fast alles, auch wenn man bei dir das Gefühl hat, es ist keine Arbeit, weil du sagst, dich treibt die Neugier, da kommt bei dir sehr viel Spontanität oder du hast dieses Urvertrauen eben, würdest du sagen, dein Bruder plant mehr, der setzt sich mehr Ziele, um die zu erreichen?
Nee, ich glaube einfach, dass die Arbeit so einen großen Teil des Lebens ist, meines Bruders. Dass, und da ist eben die Verbindung zu meiner Mutter wieder da, dass ich da schon einen Unterschied sehe bei mir. Also wenn ich jetzt mal kein Buch schreiben darf oder muss und einfach nur 2 Jahre lang irgendwo am Meer sitze, dann würde mir das genügen. Mhm. Und müsste mein Bruder jetzt 2 Jahre irgendwo sitzen und er dürfte nicht arbeiten, er dürfte nicht schreiben und keinen Podcast aufnehmen und keine tollen Menschen treffen und in seinem Verlag arbeiten. Ich glaube, für meinen Bruder wäre das schwieriger als für mich. Und das ist der Unterschied. Ich identifiziere mich nicht so sehr mit dem, was ich im Außen tue. Ja. Also mir ist das wichtig, aber würde man mir das jetzt wegnehmen und jemand würde sagen, du bist jetzt einfach nur, in Anführungsstrichen, 2 Jahre Familienpapa und du kümmerst dich die nächsten 2 Jahre um deine Tochter, würde ich sagen, kaufe ich, mache ich.
Okay.
Und würde man meinem Bruder jetzt sagen, du dürftest jetzt 2 Jahre lang nicht arbeiten, wäre das für ihn, glaube ich, viel, viel schwerer als für mich.
Sehr, sehr spannend, dieser feine Unterschied, ja. Und versteht dich dein Bruder?
100%.
Und du ihn auch?
100%.
Das ist voll schön. Jetzt hast du selber die Musik angesprochen. Ja. Ich möchte noch, ich glaube, wir haben schon ziemlich, sind schon ziemlich weit mit der Zeit, aber nachdem das so ein wichtiges Thema ist und auch für mich irgendwo, Musik als Trostspender, weil du schreibst, du hast auch mit deiner Mutter, als es ihr, glaube ich, schon sehr schlecht ging,
viel
Musik gehört, so Bob Dylan hast du geschrieben, Van Morrison, Johnny Cash. Worin siehst du das Heilungspotenzial von Musik? Weil ich möchte auch dazu was Persönliches sagen. Meiner Mama geht es gesundheitlich gerade nicht gut und ich bin auch in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Musik hat viel unser Leben bestimmt, jetzt nicht so wie bei dir als Musikjournalist, aber bei uns ist, meine Eltern haben 4 Hände Klavier gespielt, sehr klassisch geprägt. Und für meine Mama ist das Schönste, wenn der Tag mit Ö1 beginnt und sie kann Musik hören. Und jetzt möchte ich dich fragen, worin siehst du da das Heilpotenzial? Glaubst du, dass Musik wirklich sowas kann?
100%.
Ja.
Musik ist für mich der Klang des Universums. Und Musik ist die Sprache, die alle verstehen. Also nimm ein Stück von Mozart oder von Bach und jeder versteht das auf der ganzen Welt, in Afrika wie in Australien. Nimm ein französisches Chanson-Stück aber ich habe eine iranische Schwiegerfamilie und die Musik, die klassische iranische Volksmusik ist sehr sentimental, sehr traurig, sehr, ja, melancholisch. Ein bisschen wie der französische Chanson. Du verstehst kein Wort, was sie singen, aber du verstehst alles.
Mhm.
Und das kann nur die Musik. Du hörst etwas und es werden Gefühle in dir erzeugt durch die Musik. Und ob das jemand aus Afrika hört oder aus Asien oder aus Deutschland oder aus Österreich oder aus dem Universum, es ist alles klar, es ist alles gesagt. Auch wenn du mit dem Kopf nichts verstehst, mit dem Herzen verstehst du es sofort. Und das kann nur die Musik. Und Musik ist auch der stärkste Speicher von Gefühlen. Du hörst einen Song, den du mit 17 gehört hast und der dir mit 17 so viel bedeutet hat, und du hörst ihn 30 Jahre später und du weißt sofort, dieses Gefühl ist wieder da.
Gibt es ein Lied bei dir?
Also, ja, Nothing Else Matters von Metallica ist so ein Lied. Oder Black Hole Sun von Soundgarden aus der damaligen Zeit eben. Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Imagine von John Lennon.
Gott sei Dank sagst du jetzt eines von den Beatles.
Es gibt so viele schöne Lieder.
Du hörst auch viel Musik.
Ich höre jeden Tag Musik. Ich höre, Musik ist für mich das allerwichtigste Medium überhaupt. Müsste ich mich entscheiden zwischen Büchern oder Literatur und Musik, ich würde mich immer für die Musik entscheiden. Auch wenn ich selbst Autor bin von Büchern. Aber Musik ist einfach mit nichts zu vergleichen. Und stell dir mal eine Welt ohne Musik vor. Sie wäre grau, sie wäre traurig, sie wäre trist. Musik ist unser Leben.
Ma, das ist urschön gesagt. Jetzt ist die Zeit schon so fortgeschritten. Hast du noch kurz, ich habe noch ein paar wichtige Fragen an dich, weil ich ja auch ein bisschen auch noch zum Thema Neustart und Bestimmung dich was fragen möchte. Du hast in deinem Buch einen Rat an deine Tochter gegeben. Finde, was du liebst, bleib dabei und verbringe dein Leben damit. Und das ist jetzt auch eine schöne Klammer, weil ich konnte mit dem, oder bei mir hat sich der innere Widerspruch geregt, vor allem bei dem verbringe dein Leben damit. Weil dann wärst du ja jetzt immer noch Musikjournalist. Du hast das geliebt, du hast das gern gemacht und jetzt bist du ganz was anderes. Wie kannst du deiner Tochter raten, finde, was du liebst, bleib dabei und verbringe dein Leben damit, wo sich dein Leben so oft geändert hat mit dem, was du tust?
Das ist schön, dass du das sagst, weil in unserer Gesellschaft glauben wir oft, dass wir mit den Dingen, die wir lieben, Geld verdienen müssen. Und oftmals denken Menschen, die sagen, ja, ich muss doch mit meiner Leidenschaft Geld verdienen. Das ist doch das, was ich überall lese. Und ich sage, nein, suche etwas, was dich von innen wärmt. Suche dir eine Tätigkeit, in der du nicht gut sein musst, in der du einen Sinn siehst, wo du die Zeit vergisst, wo die Sache selbst das Wichtige ist, wo es nur um die Sache geht und nicht um das, was dabei herauskommt.
Also gar nicht und die Jobbezeichnung
nein.
als solche.
Und was ich heute immer noch mache, genauso wie damals als 10-Jähriger, ist die Liebe zur Musik. Ich verdiene als Musikredakteur, ich habe als Musikredakteur natürlich Geld verdient, aber heute mache ich das Gleiche wie damals, nur dass ich eben kein Geld verdiene. Ich höre jeden Tag neue Musik, ich beschäftige mich damit, suche etwas, was dich von innen zum Strahlen bringt und verbringe dein Leben damit. Das ist bei mir die Musik. Mhm. Und das ist ein Lebensgefühl, das ist ein Lifestyle. Und ich habe auch in dem Buch Coming Home geschrieben, wir haben das gute alte Hobby vergessen. Und das ist genau das, was ich meine. Suche dir etwas, wofür du an einem Sonntagmorgen freiwillig aufstehen würdest. Und dann beschäftige dich damit. Das wird dir einen Sinn geben. Das gibt dir einen Inhalt. Das ist wie ein Anker, wie ein Kompass. Und dann verbringe dein Leben damit. Und dann ist es egal, womit du dein Geld verdienst.
Ah, jetzt fällt bei mir so richtig ein Groschen. Ich dachte wirklich immer so dieses, auch irgendwie diese Bestimmung oder diese Selbsterkenntnis, dieser Seelenplan, wie auch immer, der muss irgendetwas mit meinem Beruf zu tun haben.
Das ist das größte Missverständnis, was es gibt.
Oh mein Gott, ich habe da so dieses Ikigai im Kopf. Ja? Mhm. Das geht ja auch in die Richtung, wofür stehst du morgens auf? Mach das, aber es soll gleichzeitig etwas sein, wovon andere profitieren und wovon du leben kannst. Mhm. Das meinst du aber nicht.
Das kann sein. Also wenn es in dein Leben passt, ist das wunderbar. Dann hast du quasi alles richtig gemacht. Aber es gibt so viel mehr Möglichkeiten, sein Leben zu leben. Du musst nicht immer mit dem, was du liebst, Geld verdienen. Wo steht das geschrieben?
Ja, das glauben wir, oder? Das ist
ja, aber wenn wir noch die Zeit haben, ich kann dir ein Beispiel nennen. Es kam eine Frau zu mir, die gesagt hat, Lars, ich glaube, ich werde jetzt meinen Job kündigen und ich werde jetzt hauptberufliche Fotografin. Und dann habe ich schon mal so ich bin schon hellhörig geworden, habe gemeint, ja, erzähl mal ein bisschen. Und dann sagte sie, ja, weil ich war jetzt bei einer Coachin und die hat mir gesagt, das Leben ist so kurz und ich darf mein Leben nicht vergeuden, indem ich einfach nur irgendeinen Beruf mache. Ich muss meine Leidenschaft zum Beruf machen. Und dann habe ich gesagt, okay, erzähl mir was über dein Leben. Ja, ich arbeite im Finanzamt und das fällt mir leicht und ich gehe da morgens hin und bin da auch gut drin und um 16.30 Uhr gehe ich nach Hause und habe auch keine Sorgen mehr. Ich verdiene ziemlich viel Geld, ich habe eine schöne Wohnung, ich bin unabhängig, ich kann fotografieren, alles ist gut. Ich kann mir eine Leica kaufen für 10.000 Euro ohne Probleme. Und dann sage ich zu ihr, und das alles willst du aufgeben? Dann guckt sie mich an und sagt, wie meinst du das? Ja, stell dir mal vor, du müsstest jetzt in eine kleinere Wohnung ziehen, weil du nicht mehr so viele Aufträge bekommst. Du müsstest überhaupt jeden Auftrag annehmen, den du bekommst als Fotografin in der heutigen Zeit, wo jeder mit seinem Handy eine Fotografin ist. Du würdest irgendwann die Liebe zu dem verlieren, was du tust, weil es dein Beruf geworden ist, weil du etwas erfüllen musst, weil du nicht mehr nur deiner Leidenschaft nachgehst, sondern weil du eben auch damit etwas erreichen musst. Auf einmal kannst du dir vielleicht die Leica-Kamera nicht mehr kaufen, weil es zu teuer ist im Verhältnis zu deinen Einnahmen. Du musst in eine kleinere Wohnung ziehen und so weiter und so weiter. Du hast die Absicherung nicht mehr. Du hast vielleicht Zukunftsängste. Du kannst nicht mehr so oft in den Urlaub fahren. Willst du das alles aufs Spiel setzen? Wofür? Du kannst doch zwischen 17 Uhr am Nachmittag und 9 Uhr vormittags fotografieren, wie du möchtest. Aber halt nicht zwischen 9 Uhr und 17 Uhr.
Ich finde das so gut, dass du das so siehst und so ansprichst, weil das unterscheidet dich auch von so vielen Coaches, ja, die immer so das eben mit dem Beruf verknüpfen und so quasi, ich muss den Weg finden, der für mich bestimmt ist und mich da verwirklichen und mit dem eben auch Geld verdienen. Nein, muss ich nicht.
Es gibt so viele Wahrheiten. Für den einen ist dieser Weg richtig und für ganz viele ein anderer. Mhm. Was bist du für ein Typ? Ich kann doch zu einem Menschen, der ein Sicherheits dessen Wert, die Sicherheit ganz oben steht, nicht sagen, kündige deinen sicheren Job und gehe in die Welt der Freiheit, in die Welt der Künstler, die mal heute hier sind und morgen da. Das passt doch gar nicht zu deinem Wertesystem. Du musst doch immer schauen, wer sitzt mir gegenüber und was möchte dieser Mensch wirklich? Und oftmals wissen Menschen gar nicht, was sie wollen, weil sie so viele Ideen von außen hören und dann auch verwirrt sind und dann kommt ein Coach oder eine Coachin und sagt, du musst jetzt deinen Job kündigen, weil das ist ja Quatsch. Dann machst du das auch noch.
Lars, wie findet man, letzte Frage, heraus, was man wirklich will?
Indem man versteht, dass man ein Leben lang Zeit hat, um genau sich dieser Frage zu widmen.
Das hast du sie aber nicht beantwortet.
Ja, weil ich weiß auch nicht, was ich will. Ich will am Ende des Tages, möchte ich Seelenfrieden. Am Ende möchte ich einen Zustand erlangen, in dem ich ja fast schon erleuchtet bin.
Geht es da ums weniger Wollen und mehr Sein?
Genau. Also wir leben in einer kapitalistischen Welt, in der uns beigebracht wird, dass wir immer noch mehr brauchen. Und dagegen müssen wir halt innerlich ankämpfen, zu sagen, nein, ich brauche eigentlich nicht mehr, ich brauche eigentlich weniger. Und wir verändern uns ja auch permanent. Also ich bin heute nicht mehr der gleiche Lars wie vor 10 Jahren. Und heute kann ich sagen, oder könnte ich sagen, der Sinn des Lebens besteht darin, Punkt, Punkt, Punkt. In 10 Jahren habe ich vielleicht eine andere Antwort auf die gleiche Frage. Deswegen glaube ich, dass im Kern es darum geht, Frieden zu finden in uns selbst, mit uns selbst. Und die äußeren Umstände die verändern sich permanent. Deswegen gibt es keine eindeutige Antwort auf diese Frage, weil wir ständig im Fluss sind.
Das lasse ich jetzt so stehen, weil das ist das perfekte Schlusswort. Lieber Lars, ich danke dir so von Herzen. Ich konnte mir jetzt von unserem Gespräch unglaublich viel mitnehmen. Jetzt gerade hängen geblieben ist, weniger wollen, mehr sein. Das wird, glaube ich, mein Motto für diesen Sommer. Danke dir vielmals für deine Zeit, auch für deine Offenheit. Wir sehen uns ja wieder am 11. Oktober bei unserem Event Kunst der Balance, A Breath of Nature in Kärnten, im wunderbaren Stift Ossiach am Ossiacher See. Freue mich schon sehr drauf. Kennst du Kärnten eigentlich?
Kenne ich nicht, deswegen freue ich mich total, da zu sein. Und ich reise extra schon einen Tag vorher an, damit ich ein bisschen mich umschauen kann und ein bisschen sein kann. Und freue mich sehr.
Du wirst es so lieben. Natur pur, dieser Ossiacher See ist wirklich ein Traum. Auch das Stift, wunderschön. Und du bist dort in bester Gesellschaft. Es kommen neben vielen anderen tollen Speakerinnen auch Gemma Styles, Schwester des berühmten Popstars Harry Styles. Und außerdem mein nächster Podcast-Gast, Männer- und Transformationscoach Jakob Horvath. Wir hören uns dann wieder am 17. Juli mit einer weiteren Gänsehaut-Episode. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit, bis bald und auf Wiederhören.
Servus.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.